uns wird so suggeriert in der Gesellschaft, man muss stark sein. Dieses sich Hilfe holen wird uns dann so doppelt schwer gemacht. Und dabei wäre es eben so wichtig, diesen Schritt erstmal überhaupt zu gehen. Ich benenne das immer mit einer Schallplatte. Also die, wenn du immer das gleiche Lied spielst und diese Rille in der Schallplatte immer tiefer wird über Jahre, also dieses Muster wird immer tiefer und tiefer, dann kommt die Nadel da nicht mehr raus. Und wenn wir das Ganze sozusagen angehen und dieses Muster erkennen, diese Rille erkennen, dann können wir ganz bewusst entscheiden, also dieses Lied gefällt mir nicht mehr, diese Playlist finde ich nicht mehr schön, die passt nicht mehr zu meinem Leben, die wünsche ich mir anders, dann nehme ich die Nadel und entwickle eine neue Rille, ein neues Muster.
Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich, Now, die Health Podcast bei Alpha Tauern. Daniela und Bernhard Sebastian Lürzer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
Vielleicht denkst du, war doch nicht so schlimm, weil du mit dem unbewussten Glauben aufgewachsen bist, nicht über das Familiengeheimnis zu sprechen oder Gefühle zu zeigen. Doch die schmerzhaften Erfahrungen deiner Kindheit könnten dich bis heute prägen, auch wenn sie für dich normal schienen. Es ist Zeit, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Erkenne, welche Muster und Wunden aus deiner Kindheit mit suchtkranken Eltern dich noch beeinflussen. Begreife, warum du dich manchmal verloren, einsam oder überfordert fühlst und entdecke Wege, um Schritt für Schritt zu heilen und wieder bei dir selbst anzukommen. Christina Reich ist Gründerin von Mensch, Sucht, Bindung und Mutmentorin und heute ist sie unsere Gast, was uns sehr besonders freut. Herzlich willkommen.
Hallo, lieben Dank für die Einladung.
Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Liebe Christina, wir haben ja jetzt schon kurz gesprochen. Für uns ist es der erste Berührungspunkt in unserem Podcast. Jetzt sind wir schon bei der 74. Folge mit dir und das Thema Sucht ist für uns der erste Berührungspunkt, wie gesagt, und wir finden das sehr wertvoll, da es ja immer noch ein bisschen ein Tabuthema einerseits ist, man spricht nicht gerne darüber, gesteht vielleicht selber nicht ein, genau, oder möchte es nicht wahrhaben. Und wie ich jetzt in Einleitung schon gesagt habe, es ist halt vielleicht, irgendwann kommt man im Leben doch mal drauf, dass man bei den ein oder anderen Dingen dass es Klick macht, dass man was tun sollte und wir hoffen sehr, dass wir mit unserer Folge einen Beitrag dazu leisten können. Vorweg unsere Frage an dich, was hat dich dazu bewegt, Mensch sucht Bindung zu gründen?
Ja, ich bin selbst CoA, also das ist die internationale Bezeichnung für Children of Addicts, also Kind von Süchtigen oder Kind von Abhängigen. Und ich bin selbst mit einem suchtkranken Vater, also einem alkoholkranken Vater aufgewachsen und kenne einfach alle Höhen und Tiefen einer Suchterkrankung und einem Erleben als Kind vor allem. Und als Kind bist du abhängig von einem Abhängigen. Du kannst aus der Situation nicht einfach heraus, du kannst nicht einfach ausziehen, du kannst nicht weggehen. Du bist also immer in der kompletten Konfrontation mit der Situation. Und was es so schwierig macht, gerade als Kind, glaube ich, war einerseits die Eltern, den Vater zu lieben, also diese Zugehörigkeit und Bindung zu spüren zu diesem Menschen. Und gleichzeitig bist du einfach verdammt wütend. Du bist traurig, du bist verletzt und du weißt auch gar nicht, wie du helfen kannst, was du machen musst. Und die Sucht wurde einfach so zum Mittelpunkt der Familie. Und dann lernst du deine eigenen Bedürfnisse zurückzustellen und lernst eben als allererstes nicht darüber zu reden. Das lernst du als Kind ganz, ganz früh und dann wirst du, ja, du kehrst so in dich ein, wirst isoliert, erlebst so eine innere Leere und durch den Vater erlebst du einfach so dieses immer wiederkehrende Enttäuschung. Also zu hoffen, immer wieder doch enttäuscht zu werden. Das ist so schmerzhaft, dass man irgendwann alles so wegsperrt in sich. Ich sag immer, ich habe alles in eine Schublade gepackt und mit dem Auszug habe ich gedacht, das geht mich jetzt nichts mehr an. Und ja, so einfach ist es leider nicht. Und das hat mich irgendwann eingeholt und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, so in Richtung Heilung, meine eigene Entwicklung zu starten. Und ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass es da kaum Raum gibt und kaum Möglichkeiten gibt. Und das war eigentlich dann später der Punkt, wo ich gedacht habe, da braucht's Möglichkeiten und da braucht's Anlaufstellen. Und die gab's für mich nicht. Und dann habe ich gedacht, dann gründe ich doch selber eine Anlaufstelle. Und so bin ich gestartet und so hat sich das dann irgendwann ja entwickelt. Und heute bin ich total froh, dass ich es gemacht habe. Aber am Anfang war es nicht einfach, mit seiner eigenen Geschichte nach draußen zu gehen, auch mit dem Background der Familie, die man irgendwie ja mitnimmt, automatisch, wenn man seine eigene Geschichte erzählt. Und das waren viele, viele Stolpersteine, die bis heute da sind und die es einem Kind, auch einem erwachsenen Kind, eben noch sehr schwer machen.
Also, hast du deinem Vater eigentlich verziehen? Hast du dann irgendwann mal gesagt, okay, weil eine Sucht ist ja, man rutscht ja da irgendwie rein, man macht ja das, glaube ich, nicht mit Absicht, dass man sagt, so, jetzt mache ich das und ja. Wie verzeiht man dann irgendwann, dass man sagt, ich weiß jetzt nicht.
Ja, also ich glaube, ich habe in der Aufarbeitung seiner eigenen Geschichte, also seiner Geschichte, wie er eigentlich, wieso ist er suchtkrank geworden? Also irgendwann habe ich mich das natürlich gefragt, habe seine eigene Geschichte angeguckt und nachdem ich die natürlich auch reflektiert habe, habe ich gedacht, wow, er hatte einfach gar wahrscheinlich keine andere Möglichkeit, als die Sucht zu wählen als Traumata-Bearbeitung. Also er hatte nie Unterstützung, also Therapie oder psychologisch, wie auch immer. Es ist eine ganz andere Zeit. Mein Vater wäre 70 jetzt, wenn er noch leben würde. Und er ist in einer Zeit groß geworden, wo Männer speziell alles auch wahrscheinlich weggedrückt haben. Man hat nie über Themen gesprochen und er hat selber eine sehr schlimme Kindheit gehabt. Und ich glaube, dass er eben diese Themen nie bearbeitet hat und dann die Sucht als Ventil genutzt hat und ist dann eben so reingerutscht, ne? Also man ist ja eine Laufbahn fast schon. Und da kam er einfach nicht wieder raus. Und ich würde sagen, als Kind habe ich eine Art Abwertung entwickelt ihm gegenüber. Und ich habe auch lange Zeit keinen Kontakt zu ihm gehabt, weil das für mich einfach nicht zu ertragen war, ihn so auch zu sehen. Also den körperlichen, aber auch natürlich den ganzen seelischen Verfall dieses Menschen. Das macht was mit einem, um dazu zu gucken und nicht helfen zu können. Also man ist ja völlig hilflos. Ne? Man fragt sich, warum machst du das? Und ich habe ihn in vielen Sachen vergeben, aber natürlich sind auch viele Dinge passiert in seiner Suchtentwicklung, in seiner Suchterkrankung, die für mich als Kind wahnsinnig schlimm waren. Also er war sehr gewalttätig. Er hat sich mal in unserem Beisein das Leben genommen oder wollte sich das Leben nehmen. Wir haben ihn gerettet. Und das sind so schlimme Erfahrungen, die sollte ein Kind einfach nicht machen. Und das ist natürlich schwer, immer wieder zu reflektieren und zu sagen, das war die Erkrankung. Das war nicht er als Mensch. Also die Erkrankung losgelöst zu sehen von dem Menschen, ist ein wahnsinniger Prozess, weil man so viel gelitten hat. Und ich habe ihn schon irgendwie vergeben, obwohl natürlich Wunden bleiben, Narben bleiben. Ja. Aber ich weiß heute einfach als erwachsener Mensch, dass es eine Erkrankung ist und dass ich hätte ihn nicht retten können. Aber es tut wahnsinnig weh, weil zum Beispiel meine Kinder haben ihren Opa nie kennengelernt. Und das ist etwas, es ist nicht wiederbringbar, nicht nacherlebbar und das macht traurig. Das macht einfach traurig. Ich hätte mir das gern anders gewünscht.
Wow, also man muss ich sagen, ganz schön viel Mut gehört dazu, dass du mit dem Thema offen umgehst, was ja wirklich sehr berührend ist und vor allem dann auch etwas gründest, wo man sich daran wenden kann. Ich habe in meinen Recherchen auch gesehen, du bist ja auch, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Vorstandsmitglied bei NACOA.
Genau, NACOA Deutschland, genau.
Genau. Und habe gesehen, dass es das mittlerweile in Deutschland in allen Bundesländern gibt. Also das ist ja schon wirklich einmal eine tolle Nachricht, dass man sich da hinwenden kann. Wie ist es da erfahrungsgemäß? Kommen die meisten Menschen wahrscheinlich anonym zuerst und tasten sich mal heran oder ist der Zulauf?
Ja, also der Zulauf ist auch da schwierig, ne? Also wie überall. Also bei Hilfen im Netz, das ist ja unsere Online-Plattform, kannst du ganz anonym zu uns kommen, ohne dass du einfach sagen musst, wer du bist, ne? Und gerade eben auch Kinder und Jugendliche, die ja heutzutage eben schon ein Handy haben, die möglicherweise einen Computer haben oder auch an der Schule einen Computer zur Verfügung steht. Also man kann natürlich auch schon als Kind mit uns Kontakt aufnehmen und kann einfach mal sagen, hey, wie geht's dir gerade? Und da ist jemand, der einfach zuhört. Also das, was ich als Kind auch nicht hatte, irgendwie mit jemandem mal reden zu können, weil das ist ja eine Normalität, die eben nicht normal ist, aber das versteht man als Kind ja nicht. Und dann die Möglichkeit zu haben, heutzutage mit der Technik eben reden zu können. Ich glaube, es ist ein großer Vorteil und eben online seit Corona, also muss man halt sagen, hat es ja auch nochmal einen ganz anderen Wert bekommen, dass man online sich Hilfe holen kann, ist das sehr schön. Aber ich mache auch da richtige Online-Salons, wo ich einlade, wo die Menschen wirklich mit Kamera im Zoom-Raum sind und oft das erste Mal ihre Geschichte teilen. Und aber auch, was so wertvoll ist, Fachkräfte interessieren sich und wollen wissen, hey, was kann ich denn mit Kindern machen? Was kann ich Erwachsenen anbieten? Welche Möglichkeiten gibt's da? Und da sind wir schon sehr viel weitergekommen, wie noch vor ein paar Jahren. Aber ja, es geht sehr, sehr langsam.
Ja, aber ich finde das wirklich gut, dass man das in diesem Rahmen machen kann und vielleicht die ersten Kontaktversuche mal anonym macht, einfach nur zu reden, um Vertrauen aufzubauen. Das ist, kann ich mir vorstellen, wirklich ein ganz toller Weg. Und ja, wir können uns da in das Thema, sage ich mal, hineinfühlen. Wir hatten das Thema in unserer Familie glücklicherweise nicht, aber natürlich bekommen wir in unserem Umfeld oder natürlich in der Branche, wo wir sind, bekommt man das durchaus mit, wie tragisch das dann auch enden kann und so seinen Verlauf nimmt. Und man kann sich ja gar nicht vorstellen, wie sehr man sich, und da sind wir ja voll beim Thema, sich dann bis ins erwachsene Alter das durchzieht. Möglicherweise wirklich, bis man dann erwachsen ist und wir sind so Bindungsproblemen, Sonstiges. Die Auswirkungen sind wirklich Wahnsinn und ich kann da auch nur zum Mut aufrufen, wirklich Hilfe zu suchen. Oft kommt uns persönlich vor, dass das Thema, sich Hilfe holen oder zu einem Psychiater zu gehen, so schambehaftet in unserer Gesellschaft noch ist. Und das finde ich sehr schade.
Ja, also das erlernst du natürlich. Ne? Also auch das ist im Grunde ein erlerntes Muster, dass Hilfe zu suchen, Hilfe anzunehmen, so ein Stolperstein einfach ist. Und dass wir oft, also erst letztens hatte ich jemanden, der saß bei mir und meinte so, ja, also so schlimm war es doch gar nicht. Also dass wir das auch selber kleinreden. Also uns wird so suggeriert in der Gesellschaft, man muss stark sein und mach deinen Job gut, sei erfolgreich. Und dieses sich Hilfe holen wird uns dann so doppelt schwer gemacht. Und dabei wäre es eben so wichtig, diesen Schritt erstmal überhaupt zu gehen. Also sich überhaupt an jemanden zu wenden, ein erstes Gespräch zu führen. Und das muss ja noch nicht mal ein Therapeut sein. Es kann eine Freundin sein, ein Freund, also wo man einfach mal sich öffnet und so diesen inneren Schmerz mal ausspricht. Und aber das wird in unserer Gesellschaft tatsächlich eher als Schwäche gesehen.
Ja, und da möchte ich sagen, dass das genau andersherum ist. Ich bin der Meinung, dass es von großer Stärke zeigt, wenn man sich Hilfe holt. Denn natürlich, jetzt wird von egal, oben herab mit irgendwelchen Top-Managern, Tech-Giganten und Politikern immer auch von Übersee suggeriert, die Stärke, man muss stark sein, na, und das wird natürlich schon in unserer breiten Masse und Social Media extrem gezeigt. Und auch bei den Frauen, na, mit diesen, wovon ich nichts halte, mit diesen Wörtern wie Powerfrau und Ding und alles Mögliche, da wird viel kaputt gemacht und ich würde es eben eher anders sehen, dass es wirklich von großer Stärke zeigt, dass man sagt, okay, ich habe ein Problem und jetzt hole ich mir Hilfe. Und da finde ich es toll, dass man das jetzt mal online machen kann.
Ja, ich wollte nur sagen, es gibt ja jetzt nicht nur die Alkoholsucht, es gibt ja viele verschiedene Arten von Sucht, oder? Also welche sind jetzt die häufigsten oder okay, die Alkoholsucht wahrscheinlich.
Ja, also Alkohol ist natürlich das häufigste.
Themen auch.
Aber das liegt natürlich daran, dass es so verfügbar, günstig verfügbar ist. Aber es gibt natürlich ganz normal die Drogen, Cannabis, Kokain. Es gibt Medikamente, Schmerzmittel, Schlafmittel, Beruhigungsmittel. Also es gibt so vieles, Nikotin natürlich auch. Aber wir dürfen immer nicht vergessen, gerade diese Verhaltenssüchte, ne, die es eben auch gibt, ob das die Spielsucht ist, aber auch eine Arbeitssucht, eine Kaufsucht, eine Essstörung, Social-Media-Sucht. Also auch da verlieren sich Menschen. Aber auch so Beziehungssüchte, ne, dass ich immer wieder in toxische Beziehungen gehe, ebenfalls in Suchtbeziehungen, da eine emotionale Abhängigkeit erlebe. Also es gibt so viele Stufen und so viele Auswirkungen von Sucht. Und das ist gesellschaftlich oft ja auch akzeptiert. Also eine Arbeitssucht ist ja durchaus akzeptiert. Das ist vielleicht der erfolgreiche Manager. Also da würde niemand sagen, na Mensch, vielleicht hast du ein Thema, wo du mal hingucken darfst. Ne? Vielleicht landest du bald im Burnout, wenn du so weiterarbeitest. Also es wird ja gesellschaftlich uns da, ne, Bild der Powerfrau, es wird ja auch ein Bild gezeichnet und wir wollen dem so entsprechen und wir wollen dazugehören und wir wollen nicht Außenseiter sein. Und all diese Themen spielen da ja immer mit rein. Und auch ich, ne, würde sagen, also ich vielleicht eine Zahl dazu, also ein Drittel von KOAs, also Menschen, die mit Suchtkranken, ein Drittel wären selbst suchtkrank und ein Drittel erleidet oft eine andere psychische Erkrankung. Für mich war es damals die Panik- und Angstattacken. Ich hatte mit 24 ganz schlimme Zustände, konnte nicht mehr studieren. Und das hat natürlich mit den Traumata zu tun, die wir erlebt haben. Und das wird nicht so sichtbar gemacht. Und ich glaube einfach, viele Menschen heute in unserer Gesellschaft haben Traumata, welcher Art auch immer. Und wir deckeln die einfach. Wir deckeln die durch unser Verhalten, um da nicht hinzuspüren, um nicht in dieses Gefühl reingehen zu müssen, in den Schmerz, in die Traurigkeit, in die Wut, was auch immer. Diese Gefühle werden als negativ behaftet. Und dann gehen wir da natürlich nicht hin. Und das macht so schwer. Auch mein Vater, der also goldene Hände hatte, der war handwerklich total begabt, der war Musiker, hat in der Band gespielt, konnte unglaublich liebevoll sein, aber eben auch unberechenbar, gewalttätig. Und es gibt nicht nur die Seite böse und gut oder Opfer und Täter. Und dieses Denken ist aber in unseren Köpfen so drin.
Ja, das ist schon sehr komplex und vielfältig und natürlich.
Was da alles zusammenbricht, so Wahnsinn, jetzt in einer Familie, was da alles passiert, was dem Menschen wahrscheinlich gar nicht so bewusst ist, was er da auslöst, gell? Ich meine, wir haben auch Panikattacken, wir haben auch mal einen Podcast auch gehabt über Panikattacken. Das Thema, glaube ich, wird auch immer so, ja, Panikattacken, was hast du für einen
Vogel? Jetzt reißt die zusammen oder fahren wir auf Urlaub
und fertig. Das ist aber nicht so leicht. Drum, man spricht da nicht drüber, das ist dann so. Und eigentlich ist das schon ein großes Thema, gell, wo man sagt, da wird viel kaputt gemacht.
Ja, so hab dich nicht so, ne? Also stell dich nicht so an. Also die Sprüche kennen wir ja alle, die dann allen so und dann denkt man natürlich auch, also ich habe auch gedacht, also ich reiß dich jetzt zusammen, geh jetzt wieder los, ne? Also du bist ein junger Mensch, also du musst doch belastbar sein. Ganz typische Gedanken.
Stimmt. Und ist es immer, also bei den Menschen, die zu dir kommen, ist es sehr oft so, dass die Probleme auf die Vergangenheit zurückzuführen sind? Oder ist es auch so, dass es natürlich auch vielleicht im Erwachsenenalter, kann es ja auch passieren, also nicht durch Eltern, so muss ich mich ausdrücken, sondern vielleicht auch durch Partner oder andere Familienmitglieder, dass man da natürlich auch die Auswirkung vielleicht jetzt nicht so in erster Linie wahrnimmt, aber doch intuitiv damit Probleme bekommt.
Also die meisten tatsächlich verbinden ihre Kindheit, ihr Aufwachsen oder das, was früher mal passiert ist, gar nicht mit dem Herausforderung heute. Also die meisten haben da gar nicht die Idee dazu, dass das verbunden miteinander ist und kommen eigentlich oft, ja, ich gerate immer an den falschen Partner. Warum bin ich immer in einer toxischen Beziehung? Warum habe ich einen süchtigen Partner? Also sie kommen mit so erstmal Themen im Heute und ihnen ist das nicht bewusst und nicht klar. dass das mit ihrem Aufwachsen zu tun hat und dass das mit ihren Prägungen, mit ihren Mustern zu tun hat. Und das ist immer ein großes Aha-Erlebnis. Und sehr häufig, und das ist so eine neue Wissenschaft, die Epigenetik, die ja nochmal tiefer geht und sozusagen diese Traumata und diese Zellerinnerung, die wir alle in uns tragen, die eben weitergegeben wird von der Oma, vom Opa, von der Mutter, also die uns selber gar nicht so... Über mehrere Generationen, das ist uns ja oft gar nicht so bewusst, aber schon die aus der spirituellen Lehre wissen wir das schon lange, aber die Epigenetik, die beschäftigt sich jetzt eben wirklich damit. Und da gibt es viele tolle Studien darüber, dass eben Traumata, Stress über Generationen, auch Sucht eben über Generationen weitergegeben wird. Und es muss jetzt gar nicht sein, dass ich sozusagen direkt den Kontakt da habe, sondern dass es einfach sozusagen in meinen Zellen verankert ist. Und dass ich dann trotzdem mit immer wieder vielleicht in einer toxischen Beziehung lande, aber gar nicht weiß, warum ist das eigentlich so. Und die meisten Klienten verbinden das noch gar nicht als erstes. Also ihnen ist das noch gar nicht so bewusst. Und das gehen wir sozusagen wirklich erstmal an und darüber reden wir erstmal. Und viele sagen auch tatsächlich, ich kann mich an meine Kindheit nicht erinnern. Ist natürlich ein Schutzreaktion vom Körper, die einfach, der sagt, okay, ich kann mich nicht erinnern, weil dann gehe ich natürlich in das Gefühl nicht rein, was damals wehgetan hat oder was schmerzhaft war. Und auch das ist etwas, was Zeit braucht.
Werbung. Biogena Produkte zeichnen sich durch qualitativ hochwertige Rohstoffe, reine Substanzen, strenge Kontrollen und die intensive Forschungsarbeit des Biogena Wissenschaftsteams aus. Diese Präparate sind sehr gut verträglich. Auch bei langfristiger Verwendung gewährleisten sie eine hohe Bioverfügbarkeit der Wirkstoffe und erzielen nachgewiesene ernährungspsychologische Wirkungen. Speziell entwickelte Self-Care-Treatments in Form von Paketen können Sie in unserem Alpha Tower Health Resort während Ihres Aufenthaltes zubuchen und kommen in den Genuss hochwertigster Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mehr dazu auf unserer Website www.alphatowern.at. Werbung Ende.
Bevor man jetzt direkt zu dem kommt, wenn Menschen zu dir kommen, wie das aussieht, eine Frage jetzt, abgesehen von den Beziehungen oder ich gerate an den falschen Partner, gibt es sonstige Symptome, die vielleicht auffällig sein sollten, wo man irgendwie auf ein Suchtverhalten oder auf so etwas zurückführen kann?
Also, du meinst jetzt so etwas?
An sich selber mal
genau, du für vielleicht dich selber merkst, diese so Schlafstörung oder irgendwie, dass man merkt,
also ich habe okay, Schokolade sucht. Ja. Das weiß ich selber.
Ja, also so ein sehr, sehr, sehr typisches Verhalten ist Perfektionismus, Kontrollzwang. Also so dieses Gefühl zu haben, ich muss alles regeln. Also sehr häufig haben wir das eben in der Kindheit machen müssen, weil eben, wenn ein süchtiger Mensch ausfällt, ne, dann übernimmt das Kind die Verantwortung. Und dann lernen wir einfach sehr schnell, alles unter Kontrolle zu haben, Perfektion voranzustellen, Leistung voranzustellen. Und oft merken wir das im Erwachsenenleben, dass wir einfach die Kontrolle nicht abgeben können, dass wir ein großes Sicherheitsbedürfnis haben, dass wir alles perfekt machen müssen, um wirklich uns gut zu fühlen und das Gefühl zu haben, ich bin gut genug. Also wenn ich das nicht habe, bin ich vielleicht ständig so in Anspannung. Na, auch das passiert sehr häufig, dass wir so eine ständige innere Anspannung haben, uns nicht entspannen können, nicht zur Ruhe kommen können, nicht abschalten können. Aber auch sowas wie, dass ich kein Vertrauen zu anderen Menschen aufbauen kann. Also es ist auch so ein typisches Muster, weil ich eben in der Vergangenheit gelernt habe, ich werde immer wieder enttäuscht, wenn ich Vertrauen habe zu den Eltern. Es passiert ja doch wieder anders. Dann kann das auch so ein Grund sein. Und sehr viele Koas sind in so einer Retterrolle, in so einer Helferrolle. Also sie wollen, haben immer Menschen um sich herum, die sie retten und die ihnen helfen und sie tun und machen. Und haben dann aber oft schnell das Gefühl, ausgenutzt zu werden. Also auch das ist so ein typisches Anzeichen. Und natürlich Verlustangst, ne, dass ich Menschen in meinem Umfeld verliere, also die wiederum aus meinem Leben gehen. Also ich bin sehr daran interessiert, dass es alles harmonisch ist. Ich gehe nicht in den Konflikt, ne, versuche alles irgendwie bei mir zu lassen, hat häufig damit zu tun. Oder einfach auch ein geringer Selbstwert. Ne? Ich bin nicht gut genug, ist ein sehr typisches Coa-Muster.
Das ist doch, also
Wahnsinn, ja.
Dass das jetzt solche, also dass das so weit auseinander geht, für mich war Sucht immer so, okay, das ist, da greift einer zur Flasche, das ist so und fertig. Aber so die Anzeichen
die Ausprägungen,
oder die okay. Ausprägungen oder so, dass das so viel ist oder was da alles hineinspielt, das war mir nicht bewusst.
Jetzt sieht man natürlich, ich glaube, der erste große Schritt ist, sich selbst zu reflektieren und zu sagen, okay, ich glaube, ich habe da ein Thema und wende mich an irgendeiner Stelle. Wie kann man sich jetzt so einen Kontakt oder Programm vorstellen, wenn man zu dir kommt oder zu Mensch-Suchtbindung oder Coa? Wie kann man, was kann man sich darunter vorstellen, wie das abläuft?
Also es ist meistens so, dass man tatsächlich, der erste Schritt ist immer, dass man ganz viel liest bei mir, also ob im Blog oder auf Instagram. Man liest und stellt fest, hey, das bin ich. Also da schreibt jemand etwas und da finde ich mich drin wieder, ne, weil ich ja diese Muster im Grunde immer wieder beschreibe. Und oft macht es dann so das erste Mal Klick. Und dann nimmt man mit mir Kontakt auf, indem man sich entweder ein Gespräch bucht oder man nutzt zum Beispiel ein kostenloses Angebot von mir, wo man in eine kostenlose Gruppe kommt, den Mood Circle, wo man sich mit anderen Coas das erste Mal vielleicht verbindet. Da bin ich natürlich auch da. Und man das erste Mal mit anderen spricht. Und ja. So kommt man oft zu mir. Und dann geht's halt erstmal gerade darum, so tief durchzuatmen und zu sagen, hey, ich bin gar nicht allein und ich bin gar nicht so anders und ich bin gar nicht so komisch. Ja. Da gibt's andere, die sagen, hey, das ist bei mir auch so. Also das ist oft
die Verbindung dann, ne?
Ja, das ist oft der erste, ich sag's jetzt mal, Aha-Moment. Mhm. Erstmal zu spüren, dass ich überhaupt gar nicht allein bin mit dieser Verstrickung, sondern dass es andere Menschen gibt, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und die auch ähnliche Muster oder Überzeugungen haben. Und da gehen wir halt zuerst mal so in so eine Gemeinschaft, in so ein gemeinschaftliches Gefühl der Verbundenheit. Und das ist für die meisten ja unglaublich bereichernd. Und die sind immer froh, wenn sie da angekommen sind. Und außerhalb ihrer Welt, also wo sie oft gar nicht darüber sprechen, weil sie auch Angst haben, sie schämen sich, darüber zu reden, auch mit Arbeitskollegen und Freunden. Sie wollen natürlich nicht, dass jemand denkt, oh Gott, was ist das für eine Person? Aus welcher Familie kommt die? Also da tauchen dann immer 1000 Fragen auf und man hat das Gefühl, ich werde dann wieder in so eine Schublade gescheckt. Und das möchten die meisten nicht. Deswegen kommen sie eben anonym zu mir. Und das ist schon mal so heilsam. Also das ist einfach schon ein heilsamer Moment.
Da ist der zweite, dritte Schritt, vierte Schritt dann leichter. Und wenn man dann weiß, okay, man ist ja nicht alleine, sondern es gibt wirklich ganz viele da draußen, dann tut man sich auch leichter. Und ich glaube, dass das dann der Heilungsprozess vielleicht auch schneller geht, oder? Oder dass man darüber spricht, dann auch leichter fällt.
Also das Sprechen fällt leichter in einer Gruppe von Menschen, die ähnliche Themen erlebt haben. Ne? Das ist einfach so. Da ist einfach so eine tiefe Verbundenheit von Anfang an da, ohne dass man viel sagt. Diese Gemeinschaft zu haben, sich zu öffnen und dann eben auch diese Muster zu erkennen. Also die eigene Herkunft, ja, zu verstehen. Also auch zu verstehen, dass dieses Muster, was ich da erlernt habe, dieses eben ungesunde Muster, dass mir das eben heute als Erwachsener im Weg steht. Also ich benenne das immer mit einer Schallplatte. Also wenn du immer das gleiche Lied spielst und diese Rille in der Schallplatte immer tiefer wird über Jahre, also dieses Muster wird immer tiefer und tiefer, dann kommt die Nadel da nicht mehr raus. Und wenn wir das Ganze sozusagen angehen und dieses Muster erkennen, diese Rille erkennen, dann können wir ganz bewusst entscheiden, also dieses Lied gefällt mir nicht mehr, diese Playlist finde ich nicht mehr schön, die passt nicht mehr zu meinem Leben, die wünsche ich mir anders. Dann nehme ich die Nadel und entwickle eine neue Rille, ein neues Muster. Und das ist in Gemeinschaft und in der Verbindung natürlich viel einfacher als ganz allein zu Hause, wo ich das Muster gar nicht erkenne, also wo ich das nicht als solches wahrnehme. Und das machen wir dann gemeinsam. Und das kann sich auch jeder vorstellen, wenn ich sozusagen aus dieser tiefen Rille raus möchte, dann fühlt sich das eben oft anstrengend an und nicht so gut. Und es ist auch unsere Normalität, es ist unsere Komfortzone, auch wenn sie ungesund ist. Muss ich trotzdem entscheiden, dass ich da nicht mehr bleiben will. Und ich muss entscheiden, die Rille zu verlassen. Und auch das ist einfacher in Gemeinschaft, als wenn ich alleine zu Hause sitze und denke, ach, wie mache ich das jetzt? Und dann gehen wir sozusagen in die neue Rille. Und um in der neuen Rille zu bleiben über einen längeren Zeitraum, ist es eben auch wieder wichtig, gemeinsam dran zu bleiben. Also das ist relativ einfach. Also immer wieder in den Raum zu kommen und zu sagen, hey Christina oder hey Sabine, stell dir vor, jetzt bin ich doch wieder in die Falle getappt. Und dann besprechen wir das gemeinsam und dann ist es viel einfacher zu sagen, ah komm, mein Gott, ist ein Schritt rückwärts, jetzt machen wir wieder einen Schritt vorwärts.
Also was, ja.
Wie lange dauert es, dass man dann wirklich sagt, okay, die Sucht ist jetzt weg?
Also man und ist sie überhaupt weg?
Ist sie überhaupt weg? Kommt die immer wieder? Bleibt die da?
Also die Muster zu verändern, also Menschen, die bei mir sind, sind oft schon über 40. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn man das seit der Kindheit ein Muster gespielt hat, ohne das jemals zu hinterfragen, dann bist du bei mir zwar ein Jahr in der Begleitung, aber selbst nach dem einem Jahr in den neuen Mustern zu bleiben, ist trotzdem auch nicht einfach. Du hast dann alles an der Hand. Du weißt alles und wir haben alles umgestrickt sozusagen. Aber dieses Dranbleiben und wenn man dann nicht mehr in dieser Gemeinschaft ist, ist trotzdem schwierig. Und deswegen gibt es auch jetzt ein Nachfolgeangebot. Es gibt sozusagen eine Folgegruppe, die einfach zusammenbleibt in einem anderen Intervall, ne, in einem längeren Zeitraum, aber die gemeinsam weiterarbeiten. Also und immer dann, wenn man wieder rausspringt aus der neuen Rille, sich gemeinsam erinnert, hey, komm, warum haben wir diesen Schritt gemacht? Na, wir wollten dieses neue Muster, wir wollten ein neues Normal, wir wollten nicht mehr die toxische Beziehung, wir wollten nicht mehr einen geringen Selbstwert. Und dann sprechen wir und dann geht es eben wieder in einem guten Gefühl, in einem gesunden Gefühl weiter. Ich glaube tatsächlich, dass es ein mittlerweile lebenslanger Prozess ist, dran zu bleiben. Und das, was uns alle da vereint, ist immer wieder darüber zu sprechen, was geben wir der nächsten Generation weiter. Also ich habe Kinder und ich möchte diese ja Prägungen und Überzeugungen und Muster nicht ungefiltert weitergeben, sondern ich möchte daran arbeiten und ich möchte meinen Kindern ein neues Normal vorleben, einen neuen Umgang mit Sucht, einen neuen Umgang mit Alkohol, also all die Themen, die drumherum sind. Und ich glaube, dass wenn wir sind die Generation, die Möglichkeit haben zu heilen. Wir sind reflektierter, wir reden offener, wir gehen zur Therapie, wir nehmen Coaching-Angebote in Anspruch. Ich glaube, wir sind so die erste Generation, die Chance darauf hat. Und wir tun das, einerseits tue ich das natürlich auch rückwärts für meine Ahnen, aber eben gerade vorwärts für die nächsten Generationen. Also es ist mir einfach ein großes Anliegen und das klingt natürlich immer sehr groß, aber wenn wir nicht nur alleine heilen als Person, sondern wir heilen für die Familie, für die Gesellschaft, dann wird ja die Gesellschaft auch um einiges gesünder und das kann so viel bewirken. Also es ist wie so der Tropfen Wasser, der in den See fällt und der Wellen schlägt. Und jeder Mensch, der losgeht und in die Heilung geht und in die alten Muster und das zu verstehen, der bewirkt so viel mehr.
Absolut, also das finde ich auch. Und vor allem dauert es ja auch, um eine Gesellschaft zu transformieren, sage ich jetzt mal so, dauert ja wirklich Generationen. Man muss einfach mal anfangen und ich finde das ganz toll, weil wir uns schon gedacht haben, also das wird einen höchstwahrscheinlich ein Leben lang begleiten. Also man muss da wirklich an sich arbeiten und da ist es wirklich toll, dass es da Foren oder Gruppen oder wie auch immer Gesprächsrunden gibt, die auch danach noch bestehen, weil man kennt ja auch andere Muster und man fällt dann auch schon wirklich wieder mal rein und muss wieder arbeiten und sagen, okay, na, jetzt muss ich wieder was tun und ich glaube, dass das einfach zu tiefgreifend ist. Gibt es auch, was mich interessieren würde, eine Absprungrate? Gibt es Menschen, die sagen, ach, jetzt habe ich da mal anonym angefragt, aber aus welchen Gründen auch immer, vielleicht auch grundlos, springe ich ab? Und oder ist es doch so, dass man wirklich sagen kann, okay, der Großteil oder die Mehrheit oder vielleicht alle sogar, die das erste Mal in Kontakt treten, bleiben auch?
Also jetzt im Mensch-Sucht-Bindung bleiben sehr viele Menschen. Also wir haben ungefähr, ich würde sagen, wir sind so bei 60% der Menschen, die zu uns kommen, die bleiben in irgendeiner Art, also entweder im kostenlosen Gruppenangebot oder machen mit mir ein richtiges Coaching, gehen wirklich in eine Gruppe, bleiben dran, verlängern. Also die Prozente sind da schon sehr hoch, weil der Leidensdruck einfach sehr groß ist und weil die meisten Menschen, die zu mir kommen, auch schon sehr viel probiert haben und das nicht gut funktioniert hat und nicht nachhaltig war. Und das ist bei mir anders. Bei mir kann man nicht so einfach sozusagen abtauchen. Also ich bin ja mit jedem Menschen sehr nah in Kontakt. Und wenn eine Sabine lange nicht auftaucht in der Gruppe, dann frage ich natürlich per Mail an, hey, was ist los? Wie geht's dir? Ist irgendwas passiert? Na, und dann, also man ist immer sehr nah miteinander. Und das ist mir einfach auch wichtig, weil es einfach für die meisten so ein großer Schritt ist, sich da zu öffnen und Vertrauen zu fassen. Und warum haben Menschen so großes Vertrauen zu mir? Weil ich eben auch eine eigene Geschichte habe. Und ich glaube, das ist so der große Unterschied zwischen vielleicht einem Therapeuten oder einem Psychologen, der sich natürlich nicht so gut in die Lage desjenigen versetzen kann, wie ich das vielleicht kann. Mhm. Und ich habe ein anderes Verständnis sozusagen für den einzelnen Menschen. Und dennoch ist es so, dass viele Menschen deswegen abspringen, weil sie Angst davor haben, was kommt nach der Veränderung. Also die Angst davor, nicht zu wissen, was passiert.
Das Unerwartete.
Mhm. Das Unerwartete. Also ich habe so ein Bild, ne? Da ist so eine Mauer vor dir und du stehst vor dieser Mauer und versuchst so Stein für Stein abzutragen und guckst mal langsam über die Mauer drüber. Was erwartet dich dahinter? Und das ist für viele tatsächlich eine sehr, sehr große Hürde. Und dann bleiben sie einfach aus der Gewohnheit heraus in dem, was sie kennen und was sie haben. Und dann wissen sie, wie verhalte ich mich hier? Mit wem umgebe ich mich hier? Und das ist eine Form von Sicherheit ja auch, die sie da erleben. Auch wenn sie sich von außen betrachtet, für jemand anderes, sicherlich ganz anders darstellt. Aber es ist die erlernte Sicherheit, die wir einfach in uns tragen. Und deswegen fällt es ihnen dann so schwer, darauf zu vertrauen, dass es danach vielleicht schöner, glücklicher, besser, erfüllter werden kann. Und da braucht es manchmal sehr, sehr lange, ehe sie diese Hürde überhaupt nehmen können.
Aber die schöne Nachricht ist ja, dass doch die meisten Menschen bleiben und auch da einen Rahmen finden, der vertraut ist und vor allem natürlich, also ich konnte mir das schon vorstellen, darum habe ich die Frage gestellt, weil ganz viele Menschen, kenne ich auch, schon mal Angst davor haben, sich mit sich selbst zu beschäftigen, weil man wirklich nicht weiß, also manche haben gesagt, boah, da, bevor ich die Büchse der Pandora öffne und mal schaue, was da alles rauskommt, da bleibe ich lieber in dem Muster, wo ich bin und schieb dieses Döschen, diese Büchse auf die Seite. Also natürlich, das ist unglaublich schwierig und viele fallen dann erst richtig in ein Loch hinein, aber man muss wirklich Mut zusprechen, sich dem zu stellen, auch wenn es noch so schwer ist. Und ich finde es das toll, dass man da zu dir kommen kann und Mensch sucht Bindung, wo man dann wirklich vielleicht, wo einem das erleichtert wird und wo man dann in einen Kreis kommt, wo man eben, wie du vorher gesagt hast, wo man nicht alleine ist.
Ja, genau. Aber irgendwann kommt dir das trotzdem. Ich kann ja das immer wegschieben. Ich kann ja das oft, aber irgendwann kommt es raus.
Ja, das passiert, ne, wir nennen das so gut Trigger, ne? Also man wird ja immer wieder an alte Muster, wird immer wieder so angeklopft, ne? Und das passiert ja nicht ohne Grund. Das passiert eben, um eigentlich dich ins Wachstum zu bringen, eigentlich in die Veränderung zu bringen und dich habe eben auch Menschen, die fast 60 sind und die jetzt erst anfangen und die manchmal wirklich traurig sind, dass sie jetzt erst anfangen, weil sie den Großteil ihres Lebens eben in diesen alten Mustern, in ungesunden Mustern verbracht haben und das jetzt erst feststellen. Und auch das macht mich manchmal traurig, aber gleichzeitig auch glücklich, weil sie feststellen, hey, da wartet trotzdem noch so viel auf mich. Genau.
Lieber spät als nie ist ja so ein Sprichwort, was wir kennen. Aber natürlich, ja. Und ich finde auch vielleicht wäre dieser Gedanke, dass man, wenn man jetzt jünger ist, dass man sich nach vorne denkt an die ältere Person mit 60 und zurückblickt und sich selbst Ratschläge gibt und sagt, hey.
Da gibt's ein cooles Buch.
Genau.
Ich habe das schon mal gelesen. Also okay. Anfang zum Lesen gibt's so ein cooles Buch.
Aber das natürlich vor allem, wenn man 60 ist, man muss ja dem Alter ein bisschen den Grauschleier ablegen, dann hat man ja trotzdem noch Zeit vor sich. Ne? Also, aber natürlich wäre es immer schöner, wenn man das früher macht. Kommen auch, wie ist das bei euch, kommen eher ältere Menschen oder kommen auch schon, wie du vorhin sagtest, Jugendliche zu euch? Die
also so
vielleicht über Social Media.
Ja, es ist wirklich, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also tatsächlich online ist es eher so, dass jemand 40 plus zu mir kommt. Wenn ich jetzt aber zu Veranstaltungen gehe, zu Vorträgen und so weiter, da sind es dann wiederum die sehr, sehr jungen Menschen. Also ich hatte vor 2 Wochen eine ganz tolle Veranstaltung und da kam eine 22-Jährige. Die hat in der Gruppe kein Wort gesagt. Also sie hat nur zugehört. Und die kam aber nach der Veranstaltung zu mir mit Tränen in den Augen und hat mich gedrückt und hat gesagt, es ist so schön gewesen, du hast mir so viel Mut gemacht, dass es besser werden kann. Und das sind dann so die, ja, vielleicht so ganz kleinen, kurzen Momente, wo du immer wieder merkst, wie wichtig es ist, darüber zu reden, dass du so einem jungen Menschen, der selbst schon ja eine Suchtkarriere sozusagen hinter sich hat, jetzt so sich auf den Weg macht und erstmal feststellt, was hat das eigentlich alles mit mir zu tun und was haben meine Eltern und mein Aufwachsen damit zu tun? Und dass so jemand sehr Junges die Chance hat, das jetzt schon zu verstehen und seinen eigenen Weg ganz anders gestalten kann, das ist so wertvoll.
Wahnsinn, ja. Also das sieht man wirklich an den Beispielen, die du jetzt genannt hast, oder wie wertvoll das ist, dass man das nach außen trägt. Und wir hoffen natürlich mit unserer Folge hier auch das beitragen zu können, was ja unser Ansinnen ist und überhaupt der Grund von unserem Podcast ist, dass man da wirklich dann alle Menschen, Social Media oder über Veranstaltungen erreichen kann und Mut zuspricht, weil es halt doch auch so ein Podcast ein intimer, privater Rahmen ist. Das hört man ja meist alleine und sitzt da nicht irgendwo in der Gruppe herum. Also ich denke, das muss mehr salonfähig werden, das Thema, dass man da wirklich offener damit umgeht. Das wäre natürlich schön, wenn wir da unseren Beitrag leisten können. Wir haben jetzt noch eine Frage aufgeschrieben.
Ja. Was weißt du? Ich habe die, glaube ich, auf der Homepage habe ich das gelesen. Was versteht man unter einer HSZ-Transformation?
Ja, also auch ich habe mit 24 meine erste Therapie gemacht. Ich habe es gerade gesagt, mit Angst- und Panikattacken. Ja. Nicht in dem Bewusstsein, dass das was mit meiner Vergangenheit zu tun hat, sondern ich wusste gar nicht, wo es herkommt. Und ich hatte dann 2,5 Jahre Therapieweg und habe keinerlei Erfolg irgendwie gesehen. Und niemand hat das mit meiner Kindheit in Verbindung gebracht. Und das war natürlich sehr enttäuschend. Und irgendwann später habe ich da ein größeres Verständnis dafür entwickelt und habe heute habe ich mein eigenes Konzept für diese nachhaltige Veränderung unserer erlernten Muster entwickelt, also speziell für Koas. Und die setzt sich zusammen aus H, S und Z. Und H ist Herkunft verstehen, also welche Muster habe ich aus meiner Kindheit übernommen, wie beeinflussen sie heute mein Verhalten. Der zweite Punkt ist Stärkung der Gegenwart. Also welche Glaubenssätze steuern mich? Wie kann ich Selbstvertrauen und Selbstliebe aufbauen? Und wie kann ich damit mein Selbstbild verändern? Und der dritte Punkt ist das Z, und zwar ist es die Zukunft gestalten. Also was bedeutet es, eine gesunde Beziehung zu führen? Wie kann ich überhaupt neue positive Erfahrungen sammeln? Und wie kann ich überhaupt mein volles Potenzial entfalten? Was heißt das eigentlich? Diese drei Stufen oder drei Schritte gehe ich mit all meinen Kunden, Kundinnen. Und das braucht es einfach, um wirklich nachhaltig Veränderung, Transformation zu erleben. Und wenn man das einmal durchlaufen hat, und da verbinde ich eben ja spirituelle Ansätze mit klassischen Coaching-Methoden. Und das ist sozusagen daraus entstanden, dass ich meinen eigenen Weg entwickelt habe. Und das ist ein ganzheitlicher Ansatz. Und ich bin sehr stolz darauf.
Ja,
das kannst du sein. Ja, vielen Dank für das tolle Gespräch und dass du dich auch mit deiner Geschichte geöffnet hast und dass wir das Thema bei uns aufnehmen dürfen. Es war wirklich sehr berührend und spannend zugleich und sollte auch Mut und Hoffnung bringen, dass man da wirklich rangeht. Wir haben jetzt zum Schluss noch ein paar kurze Fragen an dich und versuchen dich um ein paar kurze Antworten dazu.
Was würdest du heute rückblickend anders machen?
Viel früher beginnen.
Ja.
Was ist dein Lieblingsessen?
Roter Linsendal.
Okay. Schön. Und was ist dein Lieblingsurlaubsland oder wo entspannst du am besten? Kannst abschalten?
Ich liebe die Sonne und den Süden und tatsächlich Spanien. Aber ich war gerade in Norwegen und tatsächlich hat mir Norwegen sehr, sehr gut gefallen und ich war sehr überrascht von der entspannten Atmosphäre.
Norwegen.
Auch unterschiedlich, aber doch.
Ja,
ja, vielen lieben Dank. Alles Gute weiterhin noch für deine Projekte und dein Vorhaben und werden natürlich gespannt dranbleiben und vielleicht hören und sehen wir uns ja in Zukunft noch einmal.
Danke euch.
Vielen Dank.
Danke.
Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund.